Fragen und Nichten, die ich gehört habe, die Predigt machen zu einem Thema, das uns auch auf der Jugendfreizeit begleiten wird. Und heute habe ich auch ein Bild mitgebracht, nicht so wie Daniel ein Schauspieler, sondern diesmal eine Filmszene. Kann irgendeiner von euch mir vielleicht sagen, aus welchem Film diese Filmszene sein könnte? Genau, Herr der Ringe, das ist richtig. Dieser Film kam mir schon oft vor. In dieser Filmszene sehen wir, wie verschiedene Leute eine riesengroße Festung angreifen. Sie laufen darauf zu, sie klettern an Leitern hoch, sie versuchen durch das Tor zu stürmen und versuchen diese Festung einzunehmen. Und auf der Gegenseite stehen die Verteidiger auf den Palisaden mit Bögen und verteidigen diese Festung. Und ich glaube, ihr könnt schon erkennen, um welche Bibelstelle es heute gehen wird. Um Josua 6, die Einnahme von Jericho.
Ich will lesen aus Josua 6, die Verse 1 bis 14. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage tun. Und 7 Priester sollen 7 Hörner des Halljahres vor der Lade hertragen. Und am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen und die Priester sollen in die Schofarhörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Halljahres bläst und ihr den Ton des Schofarhornes hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben, dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstützen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester zu sich und sprach zu ihnen: Tragt die Bundeslade und lasst 7 Priester 7 Hörner des Halljahres vor der Lade des Herrn hertragen. Zum Volk aber sprach er: Macht euch auf, zieht um die Stadt und die gerüsteten Krieger sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua dies zum Volk gesagt hatte, zogen die 7 Priester hin, welche die 7 Hörner des Halljahres vor dem Herrn hertrugen. Und sie stießen in die Hörner, und die Bundeslade des Herrn folgte ihnen nach. Und die gerüsteten Krieger schritten vor den Priestern her, die in die Hörner stießen, und die Nachhut folgte der Lade nach, und sie stießen beständig in die Hörner. Josua aber gebot dem Volk und sprach: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen, auch soll kein Wort aus eurem Mund gehen, bis dem Tag, da ich euch sagen werde: Erhebt ein Kriegsgeschrei, dann sollt ihr ein Kriegsgeschrei erheben. Und die Lade des Herrn zog einmal rings um die Stadt. Und sie kamen wieder in das Lager und blieben über Nacht im Lager. Und Josua stand am Morgen früh auf und die Priester trugen die Lade des Herrn. Auch trugen sie die 7 Priester 7 Hörner des Halljahres vor der Lade des Herrn her, stießen fortwährend in die Hörner und die gerüsteten Krieger gingen vor ihnen her, aber die Nachhut folgte der Lade des Herrn und sie stießen fortwährend in die Hörner. Am 2. Tag zogen sie einmal um die Stadt und kamen wieder ins Lager. Das taten sie 6 Tage lang. In dieser Szene, wo wir jetzt gerade sind, in der Bibel, ist Josua erst ein frischer Anführer. Mose ist erst vor kurzer Zeit heimgegangen und Gott hat ihn als Anführer erwählt. Sie waren schon das ganze Gebiet Kanaans erkundet, haben Kundschafter losgeschickt, wie wir auch im 2. Kapitel von Josua lesen können. Und sie haben auch schon ihr erstes Wunder auf diesem Land erlebt, nämlich als sie über den Jordan gekommen sind. Und nun befinden sie sich vor dieser gewaltigen Stadt Jericho in Kanaan. Und Gott befiehlt sie, ihnen einzunehmen. Wir wollen uns mal überlegen, wie Kriegsherren in dieser damaligen Zeit bei so einer Belagerung vorgegangen sind. Wir haben ja am Anfang die Szene gesehen, wie man sich, wie ein Mensch sich das vorstellt, wie eine Belagerung abläuft. Viele Leute gehen darauf zu, klettern mit Leitern an der Mauer hoch, vielleicht Katapulte und anderes Belagerungswerkzeug. Wie wir wissen, war Jericho eine sehr gut befestigte Stadt. Hier seht ihr ein Modell von Jericho. Die beiden Stadtmauern waren je 1,80 Meter und 3,60 Meter dick. Das war auch schon für die damalige Zeit eine gewaltige Mauer. Das hieße, ein direkter Angriff würde sicher fehlschlagen. Und einfach hineinspazieren geht auch schlecht, denn wir lesen in Vers 1 ja, dass die Stadt verschlossen und verriegelt war und sie niemanden hineinließen. Auch in ein paar Kapitel vorher, in Kapitel 2, als die Späher das Land erkundeten, erfahren wir von der Hure Rahab, dass die Bewohner Jerichos Angst hatten vor den Israeliten. Das hieße, nach der damaligen Kriegsführung würde ein Kriegsherr nur die Stadt aushungern können, sie vom Rest abschneiden, dass keiner von ihnen hinauskommen kann, um Verbündete zu holen, aber auch keine Nahrung oder sonst was in die Stadt gelangen kann. Und so eine Belagerung würde lange dauern. Sie würde Monate bis Jahre dauern, bis die Stadt keine Vorräte mehr hat. Doch wir wollen uns nur ansehen, was Gottes Plan ist, wie er mit den Israeliten diese Stadt einnehmen will. In Vers 3 lesen wir, sie sollen um die Stadt ziehen. Okay, gut, das kann man sich überlegen, bis dahin noch sinnvoll aus menschlicher Sicht. Weitergehen und das 6 Tage lang. Okay, das ist ein erster Indiz, dass Gott hier anders vorgeht als wir Menschen. Sie zeigen nur einmal täglich ihre Präsenz. Nach menschlichem Verständnis ist das keine Belagerung. Auch lesen wir weiter, es gehen 7 Priester mit 7 Hörnern des Heiljahres mit. Und das vor der Bundeslade. Gott zeigt damit seinem Volk, er ist bei ihnen und er greift mit ihnen an. Er führt mit ihnen diese Belagerung. Diese Hörner des Halljahres, diese Schofferhörner, lesen wir in Mose, dass es besondere Hörner sind. Sie werden eigentlich nur alle 49 Jahre zum Halljahr geblasen. Das Halljahr ist ein besonderes Jahr für die Juden. In diesem Jahr bekam jeder Israelit sein Eigentum zurück und Israeliten, die sich als Knechte verkaufen mussten, wurden freigelassen. Also es ist eine sehr starke Symbolik hier, dass Gott seinem Volk zusichert, ihnen das zu geben, was ihnen zusteht und sie aus der Freiheit führt, wie er es in Ägypten getan hat. Wir lesen auch weiter, am 7. Tag sollen sie 7-mal um die Stadt ziehen. Und wenn die Hörner dann beim 7. Mal sollen die Hörner geblasen werden und das Kriegsgeschrei angestimmt werden. Es ist schon eigenartig, dass er explizit sagt, sie sollen still sein, wenn sie um diese Stadt ziehen. Sie sollen keine richtige Präsenz zeigen. Sie sollen einfach nur um die Stadt ziehen und man hört nur die Hörner. Das muss sich echt komisch angefühlt haben für die Bewohner, die in Jericho gelebt haben. Und weiter lesen wir, auch in Vers 5, wenn der Angriff stattfindet, soll jeder vor sich hin in diese Stadt marschieren. Das heißt, in Gottes Plan ist hier schon fest drin, dass diese Stadtmauer nicht mehr existiert. Diese Bewohner Jerichos, was die gesehen haben, eine große Gruppe an Menschen, die um ihre Stadt herumläuft. Es ist völlig unverständlich. Sie erwarteten eine permanente Präsenz der Israeliten. Überall sollen sie stehen, aber sie spazieren nur einmal am Tag vorbei. Es gab gemischte Gefühle. Vielleicht waren sie froh, dass es keine richtige Belagerung gab, wie sie es erwartet haben. Aber zum anderen mussten sie auch bestimmt beunruhigt sein. Denn sie kannten die Geschichten von Gott, wie er seinem Volk half. Und zum Teil sogar besser, konnten sich daran erinnern, besser als die Israeliten selbst. Wenn wir uns nochmal den Vergleich ansehen. Ein Kriegsherr würde Belagerungsmaschinen, das ist so das stärkste Werkzeug, was ein Kriegsherr hat. Die Israeliten haben die Bundeslade, also Gott, mit sich dabei in ihrer Mitte. Ein Kriegsherr wird eine dauerhafte Präsenz aufbauen. Die Israeliten zeigen ihre Präsenz nur einmal am Tag. Ein Kriegsherr würde Monate, Jahre brauchen, bis er diese Stadt eingenommen hat. Die Israeliten schaffen das mit Gottes Hilfe in 7 Tagen. Und bei einer richtigen Belagerung würden, wenn dieser Angriff stattfindet, viele Leute durch einzelne Orte reinkommen. Sie würden über eine Leiter klettern, durch ein Loch in der Mauer, durch das Tor, aber bei Israel jeder vor sich hin, als hätte die Stadt keine Verteidigung. Dann kommen wir zu meinem ersten Punkt. Mit Gott im Zentrum gelingen auch unpassende Umstände. Denn Jericho war eine der am besten befestigten Städte damals. Sie gilt auch heute noch als eine besondere Stadt. Und es war auch, dass sie eigentlich sehr lange brauchen würden, um diese Stadt einzunehmen, wenn sie so vorgehen würden, wie ein Mensch vorgehen würde. Das sind echt unpassende Umstände, wenn man überlegt, dass sie gerade erst an der ersten Stadt sind von ganz Kanaan, die sie einnehmen wollen. Aber Gott ist mit ihnen und er hat einen Plan für sie bereit, obwohl er aus menschlicher Sicht eigentlich komplett unlogisch ist. Etwas Ähnliches sehen wir überall in der Bibel verteilt. Ein Beispiel dazu aus dem Neuen Testament, am Ende von Johannes, als sich Jesus seinen Jüngern offenbart. Sie waren auf dem See, sie waren auf dem See von Tiberias und wir lesen, da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Aber dann kommt Gott ins Spiel, beziehungsweise Jesus, und er gibt ihnen den Auftrag, sie sollen nochmal auf den See gehen und es nochmal probieren. Werft das Netz aus auf der rechten Seite des Schiffes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Hier sehen wir auch, aus menschlicher Sicht ist es komplett unlogisch, was sie da tun. Trotzdem tun sie es und Gott schenkt Gelingen. Aber was müssen wir tun, damit wir das auch für uns erleben können? Wir können das am Verhalten von Josua erkennen. Obwohl Gottes Plan so unlogisch ist, vertraut Josua auf ihn. Wie wir am Anfang gelesen haben, verlässt er sich nicht auf die allgemeine Logik, auf den menschlichen Verstand, sondern auf Gott. Er vertraut 100% auf Gott. Er ist einer der Ältesten wahrscheinlich gewesen in dem Volk Israel. Er kannte die gesamte Geschichte, was sie durchgemacht haben. Er hat die gesamten 40 Jahre mitgemacht. Er hat alle Wunder gesehen. Er weiß, was alles mit Gott möglich ist. Und deswegen vertraut er auch auf Gott. Aber es reicht nicht nur, wenn wir ihm vertrauen, sondern wenn Gott für uns einen Plan hat, müssen wir ihn auch ausführen. Wie diese Israeliten hier, wir lesen dort nicht, dass sie gemurrt haben, wie sie es in der Wüste so oft getan haben, sondern sie haben das aufgeführt, was sie durch Josua von Gott gehört haben. Sie haben ihm vertraut und sind gehorsam. Und das ist dann auch schon mein zweiter Punkt. Gott will Gehorsam und Vertrauen. Gott gibt seinen Israeliten die Zusicherung, dass es klappen wird, obwohl alles dagegen spricht. Und obwohl dieser Plan verrückt ist. Sie setzen alles darauf und führen diese Taktik aus. Und auch hier ein Vers aus dem Neuen Testament, aus Markus 9, 23. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Ich habe euch das nochmal zusammengefasst in einem großen Satz. Mit Gott im Zentrum gelingen auch unpassende Umstände, aber Gott will Gehorsam und Vertrauen. Eine Geschichte aus der jetzigen Zeit, die es auch zeigt, habe ich in Südamerika gehört, als ich auf der CIMA war, auf der großen internationalen Missionskonferenz. Sie handelt von einem Kolumbianer namens Victor. Er war arm, arbeitete auf der Kaffeefarm seines Vaters, Analphabet, konnte weder lesen noch schreiben. Jedoch vernahm er den Ruf in die Mission, und zwar nach China. Er kam dann über verschiedene Orte und verschiedene Personen dann auch nach China, arbeitete dort für eine kurze Zeit mit den Missionaren, aber schon schnell lief sein Visa ab. Er hatte nur noch eine Woche, bevor sein Visa nicht mehr gültig war. Er ging durch die Straßen und fragte Gott: Was hast du mit mir vor? Was soll ich tun? Du hast mich hierher nach China geschickt und nun soll ich wieder zurück nach so einer kurzen Zeit? Und während er so versunken durch die Straßen lief, ich weiß nicht mehr genau, welche Stadt es war, aber er kam an einer großen internationalen Universität vorbei, einer kommunistischen Universität, einer der größten der Welt. Und er sieht ein Schild hängen an dieser Universität. Mittlerweile konnte er schon ein bisschen lesen, auch auf Chinesisch, und er konnte entziffern, was auf diesem Schild stand. Da stand drauf: Fußballtrainer gesucht. Er denkt sich: Dein Ernst, Gott? Ich habe doch nur gekickt, wie viele in meinem Dorf, aber ich war nie in einem Verein, ich habe nie richtig trainiert. Aber trotzdem nimmt er dieses Angebot Gottes an und geht einfach mal drauf los, direkt in die Universität und vor den Direktor und versucht, diese Stelle zu bekommen. Da er ja kein so gut Chinesisch spricht, haben sie sich mit Händen und Füßen irgendwie verständigt. Und dann kommt es zu der Frage: Woher kommst du? Und er sagt: Aus Südamerika. Und die Chinesen gleich: Oh, wie Maradona und Pelé. Das war noch vor ein paar Jahrzehnten. Und durch diesen Umstand, dass er einfach Südamerikaner war, obwohl er über eigentlich kaum Erfahrung mit Fußball hatten, gaben sie ihm eine Zusage. Ein paar Tage später schon hielt er ein diplomatisches Visa in der Hand, dass er unbegrenzt in China bleiben darf, solange er für diese Universität arbeitet. Natürlich musste er sich in der nächsten Zeit erstmal damit beschäftigen, wie man überhaupt ein Fußballtrainer wird und was man da überhaupt tun soll, weil er hatte keine Ahnung diesbezüglich. Und er lernte auch die Sprache Chinesisch. Die Geschichte macht dann einen Sprung, und der, wo es erzählt hat, traf diese Person dann auf einem internationalen Missionstreffen, aber in England. Dieser Victor aus Kolumbien war für die chinesische Delegation da. Zum einen als Repräsentant, zum anderen auch als Übersetzer für die Missionare aus China. Er konnte fließend Mandarin, Englisch, mehrere andere Sprachen. Er ist von einem Analphabeten zu einem Polyglott geworden, also zu einer Person, die mehrere Sprachen spricht. Und Gott hat ihm einen Plan aufgezeigt, einen Weg. Er hat ihn genommen und es ist zu einem Erfolg geworden. Und nochmal der Hauptsatz meiner Predigt. Trotz eines sinnfrei erscheinenden Planes schenkt Gott Gelingen. Wir müssen ihm aber nur vertrauen, so wie Victor es tat in der Geschichte oder Josua an der Bibelstelle. Mit Gott im Zentrum gelingen auch unpassende Umstände. Aber Gott will Gehorsam und Vertrauen. Amen.
Ich freue mich endlich wieder hier vorne stehen zu dürfen. Bevor ich anfange, möchte ich mir kurz ein paar Leute vorstellen. Die haben sich vorher nicht getraut, deswegen mache ich das einfach. es sind einige junge Leute da, so in meinem Alter. Das sind, ich glaube, 12 Leute. Das sind alles Freunde aus Karlsruhe vom SFC, also von der christlichen Jugendgruppe, von der Hochschulgruppe. Genau. Geht nachher auf sie zu, sie beißen nicht, das sind nette Leute. Genau. Ja, vielen Dank, Lukas, für deine Predigt. Ich werde mit dem Bibeltext nahtlos weitermachen und lesen ab Vers 16 bis 25. Ich habe meinen Teil der Predigt überschrieben mit dem Titel Gott schenkt Gnade, wenn sie angenommen wird. Ich werde die ersten paar Verse kurz zusammenfassen und dann ab Vers 21 lesen. Also wir haben hier gerade die Situation, dass Israel um die Stadtjericho zieht, 7-mal. Und beim 7. Mal war der Auftrag von Gott: Blast in die Schofarhörner und schreit ein Kriegsgeschrei. Und dann sind die Mauern von Jericho nicht umgefallen, sondern sie sind in sich zusammengefallen. Und davor gab es auch noch die Anweisung von Gott: Wenn in dieser Stadt goldene oder silberne Geräte sind, dann nimm diese Geräte und weiht sie mir ganz persönlich. Also sie dienten quasi als Opfer für Gott. Und da machen wir jetzt weiter und ich lese ab Vers 21 bis 25. Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes an Männern und Frauen, Jungen und Alten, Rindern, Schafen und Eseln. Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten: Geht in das Haus der Hure und bringt die Frau von dort heraus, samt allen ihren Angehörigen, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und allen ihren Angehörigen. Ihr ganzes Geschlecht führten sie hinaus und brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Aber die Stadt und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Nur das Silber und Gold und die ehernen und eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab leben, samt dem Haus ihres Vaters und allen ihren Angehörigen. Und sie blieb mitten in Israel wohnen bis zu diesem Tag, weil sie die Boten verbarg, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. So. Wir müssen da mal ein bisschen ausholen, damit auch wir verstehen, in welcher Situation sich Jericho hier befindet. Wo liegt Jericho? Ich habe ihm mal kurz eine kleine Karte mitgebracht, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Wir haben hier das noch nicht Land Israel, die sind ja gerade am Einnehmen. Wir haben hier das Tote Meer. Hier oben drüber befindet sich der Jordan. Und hier zwischendrin, was hier aussieht wie eine kleine Festung, das ist die Stadt Jericho. So. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum wollte Gott denn unbedingt diese Stadt Jericho vernichten? Was war denn so schlimm daran? Und dazu müssen wir einfach nur einen kurzen Befehl lesen, den Gott Israel gab vor der Einnahme. Also quasi Gott hat ihnen gesagt, was sie tun sollen mit den Kanaaniten, also sprich auch mit Jericho. Und das steht in 5. Mose 20, Vers 17 bis 18. Sondern du sollst unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Pheresitern, Hebetitern, Jebusitern, so wie es der Herr, dein Gott, dir geboten hat, damit sie euch nicht lehren, alle ihre Gräuel zu verüben, die sie für ihre Götter getan haben oder verübt haben, und ihr euch so versündigt an dem Herrn, euren Gott. Das heißt, zusammenfassend, das Schlimme, was sie getan haben, sie haben abscheuliche Gräueltaten verübt für ihre Götter. Und jetzt ist interessant, von was für einem Gott hier geredet wird. Wenn wir ein paar andere Stellen lesen, stellen wir fest, dass hier von der Göttin Aschera geredet wird. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer Aschera überhaupt war. Also die Bedeutung von Aschera heißt Göttin des Meeres. Und sie war die kanaanäische Muttergöttin. Und sie war quasi ein Gottespaar mit dem hohen Gott El. Also sie waren quasi sozusagen verheiratet, sage ich mal. Und dieses Ehepaar, oder dieses Paar, hatte 70 Kinder. Und ein Kind davon, glaube ich, kennt ihr alle, und zwar hier, den Gott Baal. Und ich glaube, so langsam wisst ihr, auf was ich hinaus will. Wenn Ascheren im Alten Testament genannt wird, dann bedeutet es einfach nur, dass quasi mehrere Standbilder vorhanden waren. Also es bedeutet nicht, dass mehrere Götter waren, sondern einfach nur mehrere Standbilder. So. Gleichzeitig war es auch so, dass wenn ein Volk mehrere Aschera-Standbilder hatte, dann war auch gleichzeitig die Anbetung von Baal, die war quasi mit inbegriffen. Die war quasi auch ein Teil davon. Das ist zum Beispiel auch bei König Ahab, bei ihm lesen wir auch, er hatte mehrere Aschera-Standbilder und betete gleichzeitig auch zum Gott Baal. So, und jetzt schauen wir uns mal den König Baal genauer an. Wer war denn dieser König Baal, dieser Gott Baal? In 2. Könige lesen wir nicht von Baal, sondern hier lesen wir von Baal Zebub. Das ist einfach nur ein anderer Titel für Baal und bedeutet übersetzt Herr der Fliegen. Und jetzt schauen wir uns an, wer ist denn dieser Herr der Fliegen? Weil daran wird nämlich deutlich, wer dieser Gott Baal wirklich ist und wer sich hinter ihm versteckt. Im Neuen Testament wird dieser Baal Zebub nämlich Beelzebul genannt. Und da lesen wir Matthäus 12, 24, da geht es um die Austreibung eines Dämonen von einem Besessenen, der blind und stumm ist. Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Also lesen wir hier von Beelzebul, also Beelzebul wird auch übersetzt mit Herr der Fliegen, und er ist hier der Oberste der Dämonen. Sprich, halten wir fest, Baal ist gleich Baal Zebub, ist gleich Beelzebul. Und ein paar Verse weiter wird Beelzebul identifiziert von Jesus als Satan höchstpersönlich. Das heißt, was Jericho hier getan hat, war, dass sie satanischen Kult betrieben haben. Das heißt, auch wenn sie es vielleicht nicht wirklich so bewusst gemacht haben und Satan geopfert haben, versteckt sich trotzdem hinter diesem Gott Baal. Das ist zum Beispiel auch im Hebräerbrief, steht es glaube ich, hier wird auch mal ganz explizit genannt, dass das, was die Heiden opfern, das opfern sie den Dämonen. Also hier betreibt Jericho einen satanischen Kult. Und was mit diesem satanischen Kult gleichzeitig auch mitkam, das lest ihr, könnt ihr zum Beispiel lesen in Hesekiel, ich will jetzt nicht alles nennen, weil es echt richtig krank und brutal ist. Also wir reden hier zum Beispiel nicht nur von Tieropfer, sondern auch von Menschenopfer und Kindesopfer, aber das könnt ihr alles nachlesen in Hesekiel, das will ich jetzt nicht weiter ausleuchten. Genau, so. Jetzt schauen wir uns den eigentlichen Punkt an, um was es in meiner Predigt gehen soll. Gott schenkt Gnade, wenn sie angenommen wird. Und ich habe mich früher immer wieder gefragt, als ich diese Verse gelesen habe, als es um die Vernichtung von Völkern ging, hey Gott, hat es wirklich sein müssen, dass du das ganze Volk wirklich vernichtest? Hättest du nicht nochmal ein paar Menschen übrig lassen können, die vielleicht nochmal die Chance von dir bekommen würden, nochmal zu dir zu finden? Was hat es für einen Sinn? Warum musstest du das unbedingt tun? Und dabei ist eine Sache ganz besonders wichtig und eine Aussage, die auch in diesen Situationen immer noch zählt. Und zwar in 1. Timotheus 2, 3 bis 4. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, wir können daraus ableiten, dass Gott würde nie und nimmer würde Gott ein Volk vernichten oder Menschen töten, wenn es auch nur noch ein Fünkchen Hoffnung gäbe, dass dieser Mensch in seinem Leben nochmal zu Gott findet. Wenn er das tun würde, wenn dieser Mensch im Laufe seines Lebens zu Gott findet, aber Gott würde ihn vorher töten, dann würde Gott gegen seine eigenen Prinzipien handeln und das wird Gott niemals tun. Und vor allem, was auch zu bedenken ist, Gott schenkt immer wieder Chancen zur Umkehr, bevor er das Gericht schickt. Und so wussten auch die Menschen in Jericho, die hatten genauso gut die Chancen davor. Wir lesen Josua 2, 10 bis 11. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid und was ihr den beiden Königen der Amoriter Sihon und Og jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und man liest sich durch und denkt sich so, was? Die haben alles gecheckt, was man kapieren muss, damit man zu Gott kommt. Die brauchen theoretisch nichts mehr weiter, als einfach nur noch glauben und Gott anzunehmen. Die haben alles kapiert, was man kapieren muss. Die hatten keine Ausrede, nie etwas von Gott gehört zu haben. Die hatten keine Ausrede, nicht gewusst zu haben, wer Gott ist. Sie hatten keine Ausrede, nicht zu wissen, zu was Gott imstande ist. Sie hatten die Rettung direkt vor ihren Augen. Aber sie waren trotzdem blind und haben sich dagegen entschieden und haben weiter Satan und seinen Dämonen geopfert. Wie oft hat Gott bei seinem eigenen Volk immer wieder Chancen geschenkt, dass sie zur Umkehr kommen? Wie oft hat Gott Richter und Propheten geschickt zu seinem Volk, weil er sich so sehr gesehnt hat, dass sie sich endlich wieder zu ihm umkehren, dass sie endlich ablassen von dem ganzen Götzendienst, endlich wieder zu Gott kommen, ihrem eigentlichen König? Wie oft haben sie es abgelehnt, bewusst abgelehnt, weiter den Götzen geopfert? Wie oft hat Gott nochmal weitere Chancen geschenkt? 5. Mose 30, 19 bis 20. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seine Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zu bringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Gott hat seinem Volk Segen gegeben und Fluch. Und hier fleht er sein Volk an, jetzt erwähl doch nun bitte den Segen. Erwähl es bitte, ich will dich segnen, ich will, dass du zu mir kommst. Aber sie haben sich so oft dagegen entschieden. Gott hatte solche Sehnsucht danach, endlich wieder Gemeinschaft mit seinem Volk zu haben, sie endlich wieder zu segnen. Aber irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo es nichts mehr bringt, immer wieder Menschen hinzuschicken. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es nichts mehr bringt, immer wieder Propheten und Richter hinzuschicken, damit sein Volk endlich aufwacht. Und dann kommt das Gericht. Und an diesem Punkt stand genau Jericho. Und Gott steht jeden Tag mit offenen Armen vor euch. Gott steht jeden Tag mit offenen Armen da und wartet nur, bis endlich eines seiner Geschöpfe endlich wieder zu Gott kommt. Dass es erkennt, zu was für einem Sinn es eigentlich geschaffen wurde, nämlich allein zur Gemeinschaft mit Gott. Aber an dem Menschen ganz persönlich und an uns liegt es, ob wir diese Gnade annehmen wollen oder nicht. Oder ob wir sie wieder annehmen. Vielleicht warst du eines Tages mal wie so eine Kerze. Hast gebrannt für Gott, hast dich morgens schon gefreut, den Tag mit Gott zu verbringen, hast dich in der Arbeit, nach der Arbeit schon auf den Feierabend gefreut, um endlich wieder nach Hause zu kommen, um die Bibel zu lesen, hast dich gefreut, alles mit Gott zu besprechen und irgendwann sind Dinge passiert, wo es wieder weggegangen ist. Irgendwelche Umstände passiert, wo du deine Leidenschaft verloren hast für Gott, keine Ahnung. Aber Gott steht mit offenen Armen da. Er hat alles getan, damit du wieder zurückkommst. Und er wartet jeden Tag, bis du wieder zu ihm zurückkommst. Er wartet und wartet, hebt seine offenen Arme auf, hat Geduld mit dir. Er sehnt sich nach so einer Gemeinschaft mit dir. Deswegen komm zurück zu Gott. Seine Arme stehen offen, immer. Ja, mein Thema, wie gesagt, Gott schenkt Gnade, wenn sie angenommen wird. Und diese Gnade, die Gott schenkt, ist nicht irgendwelchen besonderen Personengruppen vorenthalten, sondern jeder Mensch hat es verdient, diese Gnade zu bekommen. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder Mensch, der jemals gelebt hat, jetzt im Moment gerade lebt oder leben wird, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Ich denke, die meisten von uns haben diese Gnade angenommen. Die meisten von uns sind Christen und leben mit Gott. Aber keiner von uns, der hier drin sitzt, hat diese Gnade auch nur ansatzweise irgendwie verdient. Wir haben das wertvollste Geschenk bekommen von Gott, den zum teuersten Preis erkauft. Und wie schnell wird diese Gnade, die Gott uns schenkt, zur Selbstverständlichkeit? Wie schnell wird sie zur Normalität? Und vergessen, dass Gott, der Schöpfer, höchstpersönlich, der nicht auf uns angewiesen war, auf die Erde kam, hat sich von uns verleugnen lassen, ausspucken lassen, sich kreuzigen lassen, damit die Beziehung wieder hergestellt wird. Gott schenkt die Gnade, wenn sie angenommen wird. Und jetzt kommen wir zu einer Person, die in dieser Geschichte diese Gnade angenommen hat, und das ist Rahab. Und Rahab handelte nicht aus Angst, sondern wirklich aus Glaube. Und das lesen wir auch in Hebräer 11. Da heißt, durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Wie glücklich war wohl Gott über diese Rückkehr von der Hure. Eine Frau, die mit so vielen Männern geschlafen hat, wahrscheinlich auch mit verheirateten Männern, worauf eigentlich im Alten Testament die Todesstrafe steht, laut den Gesetzen von Gott. Und habt ihr noch vor Augen, was Jericho getan hat? Sie haben Satanskult betrieben, Zwangsprostitution, bestialische Opferriten. Und jetzt lesen wir von Rahab eine Aussage, sie blieb mitten in Israel wohnen. Rahab wurde aufgenommen in das Volk. Rahab wurde aufgenommen in das Volk von Gott. An Rahab handelte Gott genau im Gegenteil, wie er es mit Jericho getan hat. Und allein, dass Gott sie schon verschont hat, allein das ist schon unglaublich riesige Gnade und menschlich nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Jetzt lesen wir, wie gesagt, dass sie mitten in Israel wohnen blieb. Und das ist unvorstellbar große Gnade. Aber jetzt lesen wir im Neuen Testament noch von einer noch größeren Gnade. Nämlich in Matthäus 1, 65, da geht es um den Stammbaum von Jesus. Da heißt es, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, dann Vers 16, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Rahab wurde eine direkte Vorfahre von Jesus Christus. Sie war eine direkte Blutsverwandte von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das eine Hure, die von solch einem Umfeld kommt. Es gibt keine Worte, um so eine Gnade zu beschreiben, die Gott hier an diesen Menschen verbracht hat. Weil sie nicht menschlich ist, sondern göttlich. Und diese Gnade hat auch eine Person erfahren, und zwar der hier, der Thorsten Hattung heißt er. Ich kenne ihn von Männertag, von der Langensteinbacher Höhe. Und dieser Mann hatte eine unglaublich schwere Kindheit. Seine Mutter wollte sich erhängen, umbringen, als er 7 war und hat dauernd ihm gesagt, wenn ich mich umbringe, dann bist du schuld. Sein Vater hat ihn immer wieder blutig geschlagen, halb tot geschlagen, da war er 10. Und er hatte zu Hause nie diese Liebe bekommen, die man eigentlich bekommen sollte von seinen Eltern. Dadurch wurde er auch in der Schule zu einem der größten Schläger und hat quasi in diesem Respekt, den er bekommen hat, dann diese Ersatzliebe gefunden. Und irgendwann hat sich das Ganze so aufgeblustert, dass er zu Hause saß in Dunkelheit. Er wusste nicht, dass es Satan gibt, aber er hat dann einfach in die Nacht raus gesagt, hey Satan, wenn es dich gibt, lass mich 1,5 Jahre leben wie ein König, danach kann ich meine Seele haben, mein Leben ist mir völlig scheißegal. Gesagt, getan, so ist auch passiert. Er wurde durch mehrere Kontakte zum Anführer eines Mafia-Clans, er wurde Chef der größten Autoschieber-Mafia in Europa, hat in der Woche über 100.000 D-Mark verdient. Er war Chef, er war Boss, er war König. 1,5 Jahre. Dann kam ein anderer Mann, der wollte ihm seine Stellung quasi wegnehmen. Und wie es in der Mafia ist, wird damit nicht zimperlich umgegangen. Er hat diesen Mann umgebracht und hat ihn erschossen. 1,5 Monate später wurde er von Interpol verhaftet, kam in Isolationshaft und er hat über sein Leben nachgedacht und hat so viel Reue gefühlt. Er hat nicht mehr gewusst, wo sein Leben lang geht. Er war völlig am Ende. Und da hat seine Geschichte angefangen mit Gott. Er hat einen Laken von seinem Fenster gehängt, damit die Sonne nicht so reinknallt. Und irgendwann kam so ein Windhauch und hat dieses Laken so aufgeplustert. Und dann durch die Sonnenstellung und durch die Anordnung der Gitter hat er auf diesem Laken ein Kreuz gesehen. Und er hat dieses Kreuz, hat er gesagt, sofort irgendwie mit dem christlichen Glauben verbunden. Und er war sowas von am Ende und hat nach einem Strohhalm gesucht, wo er sich irgendwie festhalten kann, dass er da das erste Mal zu Gott gebetet hat und zu ihm gesagt hat, hey Gott, wenn es dich gibt, dann schenk mir bitte ein neues Leben, weil meins ist am Ende. Und dann hat er die Stimme von Gott gehört, so wie er auch seine eigene gehört hat, was Gott zu ihm gesagt hat, einfach nur, ich weiß. Und in diesem Ich weiß war für ihn so viel Gnade, Barmherzigkeit und keine Vorwürfe, dass er so einen Frieden in sich drin hatte, dass er geschlafen hat wie ein Baby. So, und jetzt kommt der nächste Tag, sie haben Freilauf gehabt und da darf man natürlich in den Innenhof rein und er wusste nicht so richtig, woher dieser Frieden innerlich kam. Und er hat so ein Grinsen im Gesicht, dass die anderen Mithäftlinge gedacht haben, Alter, was hast du für komische Drogen genommen, genau was davon. Und wortwörtlich haben sie zu ihm gesagt, warum glänzt du so im Gesicht? Also haben sie Freilauf gehabt, sie gingen nach draußen und plötzlich sah er den Himmel so schön blau, die Bäume so schön grün. Und er hat sich gedacht, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Ich war so blind vorher. Dann hat er sich auf die Wiese gelegt, hat ein Gänseblümchen gepflückt und hat sich so an diesem Gänseblümchen erfreut, hat innerlich so in sich reingegrinst und die anderen Mithäftlinge haben mal gedacht, hey, da liegt ein Mafia-Boss, ein Mörder auf der Wiese, pflückt Gänseblümchen und grinst in sich rein, was ist mit ihm los? Was hat er? 3 Monate später
war er in seiner Zelle und dann kam wieder eine Stimme, er hat seine Bibel angeschaut und er wurde aufgefordert, schlag auf und lies. Er hat seine Bibel aufgeschlagen und hat 1. Johannes 1,9 aufgeschlagen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Schuld. Wenn wir aber sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir in Christus zum Lügner. Und er hat die Bibel genommen, in die Ecke geschlagen, weil das Wort Gottes hat zu ihm rational ganz direkt gesprochen. Er konnte das nicht einordnen. 2 Monate später kam das nochmal, wieder die gleiche Aufforderung, nimm auf und lies. Hat er Epheser 2 aufgeschlagen. Und ihr wart tot und gefangen in euren Sünden und von Natur aus Kinder des Zornes und des Ungehorsams. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat euch frei gemacht, nicht aus eurem Verdienst heraus, dass niemand sich rühmen kann und ihr seid vorherbestimmt zu vollbringen große Werke, die er vorbereitet hat. Und das war so der Knackpunkt. Er hat gewusst, okay, er muss was ändern. Hat sein Leben Gott gegeben, hat seinen Anwalt angerufen, hat seine ganze Tat gestanden, weil die Beweislast gefehlt hat, um den Mord nachzuweisen. Er hat 15 Jahre bekommen und ist 2006 freigekommen aus dem Gefängnis. Aber er hatte gesagt, nur weil ich im Gefängnis bin oder nur weil ich im Gefängnis gesessen war, heißt es nicht, dass ich eingesperrt war. Ich war innerlich frei, weil ich Gott gefunden habe. Gott schenkt Gnade, wenn sie angenommen wird. Fassen wir nochmal kurz zusammen die Punkte von Lukas. Erstens, mit Gott im Zentrum gelingen auch die unpassenden Umstände. Und obwohl Gottes Pläne manchmal aus menschlicher Sicht unlogisch sind, will er, dass wir ihm trotzdem vertrauen und weiterhin gehorsam sind. Und meine Punkte, Gott schenkt Gnade, weil er nicht will, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Wir müssen sie einfach nur annehmen.